Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zu Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work Life Rebels. Ich bin euer Host Elisabeth Topinke und heute habe ich Lukas Hurle zu Gast. Hallo Lukas.
Hallo Elisabeth, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich auch wirklich sehr, dass du mit deinen Themen da bist. Also ein Vater in Führung. Ihr werdet heute ganz tolle Themen hören. Ich bin schon ganz zuversichtlich. Wie immer, Lukas, stelle ich meine Gäste als erstes mal vor, damit die Hörer ein bisschen Eindruck bekommen, wen sie denn hier vor sich haben. Dann kommen die Schnellfeuerfragen, wir steigen ins Thema ein, Phrasenverdrescher und Empfehlungen. Bist du bereit?
Ich bin absolut bereit, ich freue mich riesig.
Lukas, du bist seit über 17 Jahren bei Beiersdorf. Aktuell arbeitest du in der Rolle als Global Marketing Excellence und Community Lead. Vor über 3 Jahren hast du bei Beiersdorf das Väternetzwerk Dedicated mitgegründet und warst davor in verschiedenen anderen internationalen Rollen, also zum Beispiel auch in Chile und Kasachstan, für Beiersdorf tätig. Zum Beispiel als Senior Global Lead Nivea Men's Strategy, Insight und Discovery. Deine Führungsrollen führst du dabei, seit du Vater bist, in Teilzeit aus.
Das stimmt soweit, genau. Das bin ich.
Das ist schön. Jetzt haben wir einen Eindruck von dir. Und damit wir da noch direkt tiefer reingehen, würde ich loslegen mit den Schnellfeuerfragen. Lukas, was vereinbarst du denn in deinem Leben?
Momentan ist es also mein Leben erstmal, das mit den Kindern, also Familie und natürlich der Karriere.
Ich bin ganz neugierig und auch ein bisschen zahlengetrieben. Deswegen, wie konkret teilst du dir die Care-Arbeit? Am liebsten in Prozent?
50-50.
Und was gefällt dir an deinem Job am besten?
Die Menschen.
Und letzte Schnellfeuerfrage. Was ist aktuell deine größte Herausforderung beim Thema Vereinbarkeit?
Vereinbarkeit.
An sich, ne? Es fällt immer was runter.
Ja, genau.
Ja, sehr schön, Lukas. Dann haben wir jetzt einen Eindruck, wen wir hier vor uns haben. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Vereinbarkeit, Familie und Karriere. Kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen, wie bei dir quasi erst der Bucket Karriere lief, wie sich das entwickelt hat und wann dann wieder Kinder dazu kamen, damit wir so ein Gefühl kriegen, in welcher Rolle, in welcher Konstellation bist du denn Vater geworden und wie lebst du deine Vereinbarkeit?
Genau. Ich lade euch da mal herzlich ein in meinen Lebenslauf. Also nach dem Studium, das war 2009 zu Ende, habe ich direkt bei Beiersdorf angefangen als Trainee, als Management-Trainee. Habe dort das Beyond Borders-Programm absolviert. Das ist ein 18-monatiges internationales Programm, bei dem man unterschiedliche Abteilungen durchläuft. Und bin danach eingestiegen bei Nivea Men im globalen Bereich. Bei uns bei Beiersdorf sind wir so aufgeteilt, dass wir unterschiedliche Marken und Kategorien betreuen. Und zu Beiersdorf gehört ja zum Beispiel eben auch Nivea dazu. Und dort bin ich damals eingestiegen, nachdem ich dort auch schon mal ein Praktikum gemacht hatte. Und das hat mir sehr gut gefallen und habe zum Glück einen der sehr umgarnten oder sehr, sehr begehrten, so möchte ich sagen, begehrten Plätze bekommen, dieses Trainee-Programm zu machen. Und ab dann ging es eigentlich los. Das ist ja dann so das, was man als Karriere auch tatsächlich sagt. Man steigt ein und man entwickelt sich weiter, lernt jeden Tag. Ich war super froh, bei Beiersdorf zu sein, bin es immer noch. Und bin immer gerne zur Arbeit gegangen und habe mich da super schnell weiterentwickelt. Habe mich dann von einer Position zur nächsten, bis ich dann auch in Kasachstan gelandet war. Dort für ein Jahr als Marketingdirektor und kam dann zurück und habe dann in Deutschland gearbeitet. Und ja, das war dann irgendwie so 2016, 2017 mit Anfang 30 kam dann das erste Kind. Und damals war auch klar, dass wir uns die Care-Arbeit gleich aufteilen möchten. Wir haben dann viele Diskussionen auch geführt. Eine Frau damals hatte mich da auch sehr stark dazu motiviert und hat gesagt, hier, Lukas, du musst das machen. Ich war mir da am Anfang gar nicht so sicher, ob ich das, wie ich das will und wie wir das gestalten wollen. Aber es war sehr, sehr schnell klar, dass ich auf keinen Fall so ein Dinner-Daddy sein möchte, der nur mittwochs abends da ist und einmal das Kind ins Bett bringt, sondern dass ich an dem Wachstum des Kindes, an dem, in dem Leben unserer ersten Tochter auf jeden Fall genauso mit dabei sein möchte oder einfach für mich das miterleben möchte. So, das war mir das Wichtige. Und das hat sich dann habe ich 3 Monate Elternzeit gemacht. Ursprünglich wollte ich 6 Monate machen. Es gab dann aber ein Jobangebot und dann haben wir lange diskutiert und meine Partnerin damals hat dann gesagt, ja, okay, dann mache ich halt doch länger, obwohl wir es uns eigentlich 50-50 aufteilen wollten zu dem Zeitpunkt. Und ich, ja, aber das ist eine Karrierechance. Und mein Chef damals sagte dann auch, ja, ich kann auf dich 3 Monate warten, aber es ist no way, dass ich auf dich 6 Monate warte. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, dann mache ich das halt so, dass ich 3 Monate Elternzeit mache nur. Und meine Frau hatte dann damals entsprechend länger gemacht. So, und genau, so bin ich da dann reingeraten über, wir bekommen ein Kind, wir sind eine Familie und wie stellen wir uns das Familienleben vor? Und genau, wie wollen wir das aufteilen? Und da fing dann Vereinbarkeit an. Im Familienleben. Vorher hat man das Leben ja selbst vereinbart mit sich.
Genau. Da sind ja auch immer schon ganz viele Aspekte drin über Sport, Hobbys, Ehrenämter, Freunde, was auch immer. Also das Leben an sich hat ja schon viele Vereinbarkeitsthemen, die wir meistens gar nicht als solche benennen. Eine Nachfrage dazu, wie diese Entscheidung entstanden ist, weil ich da ganz neugierig bin. Wie bist du für dich und dann auch in der Diskussion mit deiner Partnerin bei der Erkenntnis gelandet, dass du eben kein Dinner-Daddy sein möchtest? Weil das ist, glaube ich, du erzählst es jetzt so lapidar, als wäre das ganz einfach, aber ich stelle mir das schon schwierig vor, auch für sich Klarheit darüber zu kriegen, was ich eigentlich möchte und dann mit einer gewissen Konsequenz daran zu gehen, das auch so zu gestalten. Hattest du da Vorbilder zum Beispiel oder war das wirklich eine Diskussion, nur um es so ein bisschen mitzunehmen, weil das ja doch irgendwas ist, was nicht so häufig ist, ne? Also ein Vater, der sich hinstellt und sagt, ich will auf jeden Fall 50% der Care-Arbeit machen, kenne ich jetzt in meinem persönlichen Umfeld einen. Ich kenne aber ein paar Väter, so.
Bin ich jetzt der Zweite dann vielleicht? Ja, genau. Ich meine, gut, es gibt, und das ist das Gute, es gibt immer mehr davon. Viele auch, die nicht drüber sprechen, das muss man auch ganz klar benannt werden. Haben wir das großartig besprochen. Also wir haben schon besprochen, wie wir uns Zeit aufteilen wollen und dass ich auf jeden Fall dann, und das kam dann im Prinzip eigentlich dann mit Kind Nummer 2 und 3, die Zwillinge sind, kam es viel mehr dazu, dass wir dann nicht 100% gearbeitet haben, weil mit einem Kind ging das. Da konnten wir früher starten, einer startet früher, der andere bringt die Tochter in die Kita, der nächste kommt früher zurück, der früher gestartet. Und so konnte man das machen. Mit 3 Kindern ging das anders. Wer war mein Vorbild, fragst du? Also auf jeden Fall war mein Vater auch ein Vorbild, der zwar als Pilot damals sehr viel unterwegs war, so 20 Tage im Monat war er weg, dementsprechend nur 10 Tage da. Aber wenn er da war, war er voll da. Deswegen muss ich sagen, habe ich meinen Vater in meiner Kindheit oder in meiner Jugend überhaupt nicht vermisst. Ich kannte es aber, wie es ist, dass er jetzt nicht da ist, aber irgendwie wurde es komplett kompensiert, so in meinem Kopf, dadurch, dass er immer voll da war, wenn er da war. Also dann ist er mit uns aufgestanden, Frühstück, Mittagessen, hat sich selbst eben in die Care-Arbeit eingebracht. Mein Opa schon war, also 1908 geboren, glaube ich, 1909 geboren, so um, war deutlich älter als meine Oma und hat in der Erziehung sehr, sehr viel schon selbst gemacht, ja, und hat auch in den, sag ich mal, 30er oder 40er, 50er Jahren, 60er Jahren, hat er die Care-Arbeit mit übernommen, hat immer gekocht, weil er selbst dann schon nicht mehr gearbeitet hat, ne?
Das ist extrem ungewöhnlich. Also, und, für die Zeit,
und,
ja.
Genau, und daher kannte er das, glaube ich, auch nicht anders, als dass man das macht, und so bin ich da rein, wurde ich, ich sag jetzt mal, konditioniert, also bin ich da reingewachsen oder hatte schon das Bild, dass das einfach mit dazugehört. Ja, ich weiß, dass es auch anders ist, ja, aber ich freue mich total in den ganzen Gesprächen, die wir jetzt auch, du hattest Dedicated vorhin angesprochen, das Väternetzwerk, dass es so viele Männer gibt, die das auch im Stillen so machen, ja. Nicht jeder muss rampensaumäßig in Podcasts gehen, aber es ist wichtig, um Veränderungen herbeizuführen bei denjenigen, die sich vielleicht noch keine Gedanken gemacht haben, aber da kommen wir später nochmal dazu.
Genau. Also spannend, dass du erzählst, dass du Vorbilder hattest, auch über mehrere Generationen, um das so ein Stück weit in Anführungszeichen normaler zu machen, selbstverständlicher zu machen und damit ja auch im Grunde wieder ein Anhaltspunkt, wie wir das ja bewirken können, dass dieses Umdenken einsetzt, ne? Mehr Vorbilder sichtbar machen, genau wie du sagst, eben zum Beispiel auch über Podcasts.
Genau.
Ja, Dann nach dem ersten Kind, also in Vollzeit wieder eingestiegen. Und dann hast du gesagt, zweite Elternzeit, Zwillinge und dann Teilzeit. Kannst du noch ein bisschen genauer erzählen, wie dieses Teilzeit-in-Führungssetup aussieht, wie ihr euch da konkret organisiert habt?
Genau, vielleicht dazu einmal, du sagtest vorhin, du bist so ein Zahlenfan. Also ich war auf jeden Fall dann einer der Väter, die nach der Elternzeit, die ja tatsächlich mit 3 Monaten jetzt knapp über dem Bundesdurchschnitt lag, kam ich zurück in Vollzeit. Ja, das ist ja schon einer der, so eine große Krux, denn 70-80% der Frauen nach der Elternzeit kommen in Teilzeit zurück. Mhm. Und tatsächlich ja nur 8% der Väter ebenfalls in Teilzeit.
Ja.
Ja. Also ich war da tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch eigentlich einer vom Durchschnitt, so wie man es halt macht. Ja. Aber wie gesagt, das war eben möglich, weil wir beide auch dazu noch in der gleichen Firma arbeitend bei Beiersdorf eben auch die Möglichkeiten hatten und immer noch haben, in Teilzeit zu arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle zu nutzen und dort einfach zu gucken, wie vereinbaren wir denn unseren Tag mit Kind, mit eigenem Leben und mit der Arbeit. Das ist einfach ein ganz tolles Privileg, das wir dort haben. So, und da kam es dann dazu, dass wir dann in Teil, genau, dass ich dann eben in Vollzeit war, aber als dann die Kinder, deine Frage war ja, wie kam es dann zu Teilzeit, ne?
Genau, und was ist auch Teilzeit, ne? Also wie viele Stunden hast du dann einzelne Tage, wie organisierst du das? Um so ein Gefühl zu bekommen, wie man das organisieren kann.
Genau, und damals war es dann so, als Kind 2, 3 die Zwillinge kamen, war es klar, dass das so nicht mehr funktioniert. Ich hatte dann 6 Monate Elternzeit auch genommen. Man muss dazu sagen, das fiel auch in die Covid-Zeit, ja, 2019, 2020, Ausnahmezustand weltweit. Viele spüren es. Man hat so ein, oh ja, Covid, stimmt. Ja,
Also,
und das fiel bei uns genau da rein. Zum Glück hatte ich 6 Monate Elternzeit in dieser Startphase. Das hat uns unglaublich geholfen. Und ich habe mich dann entschieden, tatsächlich in Teilzeit zurückzukommen. Wie kam das? Ich glaube, das ist eigentlich die spannende Geschichte dahinter. Genau. Für mich war es klar, für uns als Paar damals war es klar, dass das nicht zu stemmen ist mit 3 kleinen Kindern, die alle noch im Windelalter waren, wie wir den Tag managen sollen und arbeiten sollen, wenn wir das in Vollzeit machen. Ja, also 100% Arbeitszeit, da bleibt nicht mehr sonderlich viel vom Tag. Und deswegen war klar, irgendwas müssen wir ändern. Und ich hatte dann die Gespräche mit unserer HR und dann ein sehr, sehr großes Gespräch mit meinem damaligen Vorgesetzten. Und der sagte dann, ja, Lukas, wie stellst du dir das jetzt alles vor? Und dann habe ich gesagt, du, ich bin da ganz offen. Also ich kann jetzt ein Projekt machen oder ich kann in Teilzeit kommen oder vielleicht schaffen wir es auch in Vollzeit, aber ich glaube eher nicht. Und dann meinte er so, ja, dann musst du dich mal entscheiden jetzt. Machst du Karriere oder Familie?
Also das war die Entscheidung, nicht wie viele Stunden, sondern Karriere oder Familie, okay.
Genau, musste ich mal entscheiden, mach Karriere oder Familie. Und ich saß bei uns in der Stellinger Schweiz, das ist hier in Hamburg, ist das so ein kleiner Hügel, also in Hamburg ist ja alles relativ flach und das ist so ein kleiner Park, sag ich mal. Und da saß ich mit den Zwillingen, die haben geschlafen, ich mit Computer und habe dieses Gespräch geführt und schaute so die Zwillinge an, die da im Kinderwagen lagen, mit ihren knapp 10 Monaten ihren Mittagsschlaf gemacht haben. Und dachte so, hä, jetzt sitzen wir hier zu dritt, sage ich, HR, mein Vorgesetzter und ich, jemand, der Familie gegründet hat. Und mir wird die Frage gestellt, Familie oder Karriere? Das ist ja absurd, kann ich ja gar nicht beantworten. Familie habe ich ja. Ja, Karriere ist so der Verlauf, den wir machen bei der Arbeit. Ja, von einem Jahr zum nächsten in irgendeiner Form ist es eine Karriere. Was bedeutet Karriere eigentlich? Und so haben sich da mir Fragen gestellt und dann habe ich gesagt, nee, also ich gehe irgendwie, ich muss in Teilzeit, ich muss im Jobshare zurückkommen. Dann haben wir das tatsächlich so gemacht. Eine Freundin von mir kam auch zur gleichen Zeit mehr oder weniger zurück und dann habe ich in 60% im Jobshare gearbeitet, halbe Woche, das war toll.
Ja.
Also Montag, oder ich habe gearbeitet Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und sie hat gearbeitet Montag, Dienstag, Mittwoch. Mittwoch war der Überschneidungstag. Und so haben wir uns in ein Team geteilt und beide 60% gearbeitet. Und das war tolle, gelebte Vereinbarkeit und für uns beide ein wichtiger Moment, auch zu sagen, in Teilzeit, im Jobshare, als Führungskräfte einen Job zu machen, der bedeutsam ist, Bedeutung hat fürs Unternehmen, der wertstiftend ist auch in dem Sinne. Das war toll, das zu haben. Hm. Und zwar aber auch wahnsinnig anstrengend, weil wir beide
das glaub ich.
Hm. nicht 60% gearbeitet haben, sondern wir mehr, mussten ja am Wochenende dann auch sicherstellen, dass die Übergabe stattfindet. Wir haben jedes Wochenende mindestens eine Stunde telefoniert. Wir haben beide weit mehr als 60% gearbeitet. Und das hat dann sich kumuliert.
Ja.
Sie wurde dann schwanger, erneut meine Jobshare-Partnerin, meine Tandem-Partnerin. Im Team hatten wir einen Ausfall aufgrund eines Burnouts, was sehr dramatisch war, natürlich für uns, für die Person selbst, weitaus mehr als für uns. Aber natürlich, wenn im Team jemand wegfällt, dann ist das doof. Wir haben zusätzlich dann in dieser Zeit, habe ich ein weiteres Team übernommen. Das heißt
also, du alleine dann, also als es schon kein Jobsharing-Couple mehr war?
Genau, und meine Chefin, also unsere Vorgesetzte, ist auch noch gegangen. Also,
oh, also es war einfach alles in Bewegung gleichzeitig.
Es war alles in Bewegung, ganz genau. Und da habe ich dann schon krass hinterfragt, wie funktioniert das? Also bin ich eigentlich zufrieden? Komme ich dem Wertesystem, das ich habe, komme ich dem nach? Bin ich nur noch ein Dinner-Daddy oder bin ich jetzt Breakfast-Daddy oder bin ich überhaupt noch da? Wie verbringe ich Zeit mit meinen Kindern? Wie verbringe ich Zeit wie als Familie? Wie schaffen wir das alles? Und dann hatte ich tatsächlich eine super Vorgesetzte damals, die gesagt hat, ja, Lukas, ich sehe, dass du deutlich mehr arbeitest. Da habe ich mich erstmal bedankt, weil das war sehr offensichtlich. Sie hat es wahrgenommen. Also es war die, sag ich mal, Chefin, ja. Dann hat sie gesagt, lass uns deinen Vertrag mal hochsetzen auf 80%, damit die Vergütung wenigstens so passt, mehr oder weniger wieder in dem Video. Dann habe ich gesagt, ja, das ist super. Und dann habe ich den Super-Hack gemacht und habe einfach meinen Kalender genauso gelassen, wie er war, bei 60%. Das heißt also, ich war im Kalender war ich gar nicht im Office, obwohl ich eigentlich da war. Und das hat mir Freiraum gegeben, meinen Tag zu gestalten und abzuarbeiten, E-Mails abzuarbeiten. Und die Nächsten bei mir im Team, die wussten das. Aber sonst hat keiner von außen irgendwie Termine zum Beispiel eingestellt. Und man muss sich das Business bei uns so vorstellen, das ist schon sehr viel Absprache, sehr viel Kommunikation, E-Mail, Meetings, Präsentationen vorbereiten. Und gleichzeitig braucht man im globalen Business auch den Kopf dafür, dann Innovationen sich auszudenken auf Basis von Konsumenten-Insights. Und man braucht einfach Freiraum, ja, für Kreativität.
Ja.
Und ja, das hat mir geholfen, das dann so entsprechend freizuschaufeln, weil ich ja auch noch zusätzlich ein Team hatte von 6 Leuten, das ich dann in dem Moment alleine geführt habe. So.
Ja.
Und ja, genau. Und dann ging es eben weiter. Dann kam der nächste Job mit einer neuen Jobshare-Partnerin, die dann ebenfalls schwanger wurde wieder, nachdem sie zurückkam. Und dann kam meine erste Jobshare-Partnerin, aber zufälligerweise aus der Elternzeit wieder. Also wir waren schon ein eingespieltes Team. Zwischendurch gab es dann Jobwechsel, Teamwechsel, Neurekrutierungen. Und so landete ich dann bei dem, was du auch vorhin angesprochen hast, dem globalen Strategy-Team von Beiersdorf, wo ich das dann eingeführt habe und oder die Stelle quasi aufgebaut habe und dort als Insight- und Discovery-Manager ebenfalls dann gearbeitet habe mit einem anderen Team gemeinsam, wo wir eben die Innovationen für Beiersdorf dann machen. Aber ja, das war schon eine sehr herausfordernde Zeit und bestärkte aber auch darin, wie wichtig es ist, diese Familienzeit weiterhin zu haben. Also in den Momenten, in denen ich sie nicht habe, fehlt sie mir total. Und
deswegen war dann das 80% Setup für dich auch immer so ein Übergang, den du gemacht hast, weil es im Grunde dann jetzt keine Alternative gab, weil sonst der Job und die Rolle nicht funktioniert hätte. Und dann immer wieder Zeiten zu haben, in denen du einen Job-Sharing-Partner hast oder eine Partnerin, um wieder auf 60% oder in Richtung 60% gehen zu können, das war dann wichtig, um wieder mehr Privatleben reinzubekommen in deine Balance.
Genau, also ich bin seither, muss ich dazu sagen, auch tatsächlich auf diesen 80%. Ich bin von da nicht mehr zurückgegangen. Wir haben uns dann im Jobshare auch jeweils, ja, war zwischen 70% und 80% den Job geteilt, weil der Job einfach sehr groß war, die Projekte sehr groß waren und wir den mit 150% auf einer Stelle so sehr gut bedienen konnten und eben keiner in den Trap fällt, dass du deutlich mehr arbeitest für das, wofür du vergütet wirst. Ja. Man lernt ja auch dazu. in so einer Konstellation. Und das haben wir sehr stark gespürt oder spüren müssen, damit wir dazulernen. Und ich habe meine Jobshare-Partnerin auch sehr stark dazu animiert, wirklich nicht das 60%-Modell zu machen, sondern dann eben auf 70, 75, was heißt animiert, sehr stark darin unterstützt, dass wir das so machen wollen.
Ja.
Weil der Job war attraktiv für uns alle und bedeutete auch in irgendeiner Form einen Karriereschritt.
Mhm.
Und wir wissen ja auch aus der Presse, aus den Statistiken, dass gerade Mütter beim Zurückkommen aus der Elternzeit nicht notwendigerweise Karriereschritte machen, sondern es dann heißt, ah ja, so hinter verdeckter Hand, ja, gucken wir mal, die hat jetzt das erste Kind, da kommt bestimmt ein zweites, wer weiß, wie schnell das geht und so weiter. Alles, was man im Prinzip heute nicht mehr diskutiert und diskutieren braucht, ja, weil das ist unabhängig, absolut unabhängig von der Leistung, die unsere Kolleginnen erbringen. Und man kann befördern in Eltern, während der Elternzeit, also mit der Rückkehr, man kann befördern
durch Schwangerschaft.
Ja. Und auch da haben wir ganz viele oder haben wir einige positive Beispiele. Also auch da ist wichtig für mich zu sagen, Schwangerschaft an sich ist kein Kriterium für eine Beförderung. Ja, sondern das Kriterium für die Beförderung muss unabhängig von der Schwangerschaft gesehen werden. Also die Leistung,
genau,
die erbracht
wird. Die Leistung und die Kompetenzen. Ja, und absolut.
Ja.
Da sind jetzt ganz viele spannende Erkenntnisse schon drin. Einmal finde ich toll, dass du erzählst, wie du zwischen Jobsharing und Führen in Teilzeit so ein bisschen auch hin und her geschwankt bist, um eben immer so das Optimum rauszuholen. Die Erkenntnis, dass es in einem Jobsharing 2 Übergabezeitpunkte braucht. Das finde ich wichtig. Ne? Das hast du dann mit den höheren Stunden hinbekommen. Und was ich klasse finde, ist, dass du sagst, man kann einen Job auch mal in 150% machen. Denn seien wir ehrlich, die allermeisten Führungsjobs sind ja sowieso eher so 60 Stunden.
Ja.
Das heißt, das sind vielleicht auch eh schon 150%, beziehungsweise es gibt einfach immer Sonderthemen und Projekte. Und die können die Führungskräfte machen oder sie können sie delegieren. Und indem ihr die Kapazität habt, könnt ihr so ein Projekt dann halt auch mal machen. Also klingt, als wäre es eine super geniale Lösung für mehr Flexibilität, finde ich zumindest. Ja.
Die hat es uns auf jeden Fall gegeben, die Flexibilität.
Ja, klasse, Lukas. Da haben wir jetzt schon viel mitgenommen, so zu dem Thema Teilzeit, Führung. Du hast auch das Thema angesprochen, ne? Bei Müttern und Frauen ist die Diskriminierung eher beim Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Bei Vätern ist es ja manchmal auch so beim Einreichen der Elternzeit.
Ja.
Aber da gibt es also Unterschiede. Und das ist jetzt meine etwas ungelenke Überleitung dazu, warum ihr denn dann vor über 3 Jahren gesagt habt, so, hier, es braucht ein Väternetzwerk. Also vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen in die Erfahrungen, die dann dazu geführt haben und auch tatsächlich einfach darin, wie macht man das denn? Das ist dann am Anfang ja wahrscheinlich eine Grassroot-Bewegung, in so einem riesen Konzern so eine große Employee Interest Group aufzubauen. Also wie kam es zu Dedicated?
Ja, also der Moment in der Stellinger Schweiz auf dem Hügel war, glaube ich, der Startpunkt eines Prozesses. Weil ich mich damals ja selbst gefragt hatte, warum werde ich jetzt vor die Frage gestellt, Familie oder Karriere? Und dann kam der zweite Knackpunkt, als ich das einer Kollegin erzählte, die sagte, ja, endlich trifft's auch mal einen Mann. Und da habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Also warum ist das jetzt ein Geschlechterthema? Und dann sagt sie, natürlich ist bei uns, wir treten in den Beruf ein und wissen, wenn wir schwanger werden, dann geht's nicht weiter erstmal. Und jetzt erlebst du das auch mal. Dann sage ich, ja gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt die gesamte Last tragen kann aller Frauen, die das erlebt haben, aber ich finde es irgendwie echt frustrierend und schockierend, ehrlich gesagt, dass es diese Fragen gibt. Und da muss was dagegen gemacht werden. So, jetzt bin ich jemand, der, wenn ich feststelle, man muss was dagegen machen, dann denke ich auch, dann kann man was dagegen tun. Einfach nur drumherum reden ist jetzt nicht so mein Ding, sondern ich versuche dann schon auch in die Diskussion zu gehen, in den Diskurs, dass es Veränderung braucht und wie kommt man zu Veränderungen. Dann hatten wir einen Kollegen, der kam von Lufthansa und der sagte, ihr habt ja gar kein Väternetzwerk. Und so, wie Väternetzwerk, was soll denn das sein eigentlich? Und dann haben wir uns zu viert zusammengetan. Das war tatsächlich moderiert aus der HR bei uns, auch einer Mutter zu dem Zeitpunkt, die gesagt hat, ja, ich finde das super, wenn Männer sich da mehr irgendwie einsetzen. Und die hatte uns angerufen, haben wir ein bisschen uns unterhalten und dann sind wir vier übrig geblieben nach einigen Workshops, die gemacht wurden, vielen Unterhaltungen, ein bisschen Desk-Research und Unterstützung auch von außerhalb, von Compadres heißen sie mittlerweile, mhm. Volker Beisch, ein Name in der Vereinbarkeitswelt für definitiv. Väter. Ja, genau. Mhm. Kann man sich merken, ja, kann man auch mal gut folgen oder wen das interessiert, der wird Volker auf jeden Fall über den Weg laufen. Der macht das schon seit über 30 Jahren und setzt sich dafür ein, dass Väter eben ganz, ganz früh in Eltern, durch Elternzeit in die Care-Arbeit, in die Bindung mit den Kindern da eintreten und das entwickeln, ja, auch ein Selbstverständnis entwickeln für eine 50-50-Care-Arbeit. Und er hat uns unterstützt, weil er die Netzwerke in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, ich denke immer, es sind 200, bin mir aber gar nicht so sicher, ob es so viele Netzwerke sind, dass er die alle zusammenbringt und viel Erfahrung hat und hat uns da durchmoderiert. Und wie gesagt, wir vier sind übrig geblieben am Schluss und haben gesagt, okay, und wir starten das jetzt durch. Und dann haben wir das tatsächlich im November hatten wir eine Konferenz bei Beiersdorf, die nennt sich Women in Leadership. Also Women ist dann aber geteilt in Frau, Mann, Women. Ach, also beide sind dann mit drin. Das hat sich auch entwickelt über die Zeit, dass es nicht nur, dass man Männer braucht, wenn es um Leadership geht, auch für Frauen. Ja, man braucht sich gegenseitig. Ja. Und Allyship. Dort haben wir das gelauncht und haben Dedicated gelauncht. Nicht nur ein fantastischer Name, der wie uns auch von überall gesagt wird, sondern auch tatsächlich eine Initiative, in der wir sagen, wir wollen Leuchtturm sein für Väter und die dazu ermutigen, ihre eigene Vorstellung und eine aktiven Vaterschaft so für sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Und das erreichen wir eben, indem wir Beiersdorfern helfen und Beiersdorf eben auch zu wachsen und da weiterzukommen. Ja. Und wir haben uns als ERG, als Grassroot gegründet, also von Mitarbeitern für Mitarbeiter. Und genau wie du es gesagt hast, gab es dann die Frage, ja, warum gründet ihr jetzt ein Väternetzwerk? Als gäbe es nicht schon genug Allyship zwischen Männern. Und das hören wir ganz, ganz oft tatsächlich. Und ich bin so froh, dass wir ein Väternetzwerk gegründet haben. Denn wenn wir ein Familiennetzwerk gegründet hätten, wäre ja genau leider das passiert, gegen das wir antreten. Nämlich dann wären unsere ganzen Mütter gekommen und hätten sich ausgetauscht, wo ja genau die Ursache unseres Themas, wenn es um Rückkehr aus Elternzeit geht, darin begründet ist, dass die Männer einspringen müssen, ja. Und ich sage immer gerne, Care Work is Share Work and doesn't know gender. Ja, das ist das, wo wir antreten für. Und deswegen braucht es die Root Cause und das sind die Männer. Und wir sind jetzt mittlerweile 75 Männer bei uns, die in unserem Verteiler sind. Da gibt es größere Netzwerke in Deutschland, Väternetzwerke. Aber es geht gar nicht um die Größe, sondern es geht um den Impact.
Definitiv, ja. Vielleicht da noch einmal zurück. Also ihr seid eine ganz gelungene Mischung aus Grassroot. Also eure Motivation war so schon da. Ihr hattet euch schon gefunden, ihr hattet das Defizit schon erkannt, auch schon mit dieser Idee, man könnte ein Väternetzwerk gründen. Das ist dann auf ganz fruchtbaren Boden gefallen, weil es HR-Kolleginnen gab, die gesagt haben, da unterstütze ich, ihr auch noch Unterstützung von Compadres, von Volker Beisch bekommen habt. Und dann seid ihr jetzt 75 Leute, eine Riesenorganisation. Dieser Aspekt, warum brauchen denn Väter ein anderes Netzwerk? Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also gab es, um die Situation besser zu verstehen, gab es dann schon sowas wie ein Elternnetzwerk oder irgendein Familiennetzwerk? Oder gab es wirklich einfach quasi dieses Frauen-Frauen-in-Führung-Netzwerk, von dem du eben erzählt hast? Und das Väternetzwerk war dann die erste Employee Resource Group für Eltern? Also wie müssen wir uns so die Umgebungsbedingungen vorstellen? Und dann natürlich, ja, also ich habe die Erfahrung auch immer wieder gemacht, wenn Eltern draufsteht, kommen die Mütter. Aber vielleicht kannst du mal sagen, warum das so ist. Also vielleicht also aus dieser Väterperspektive.
Achtung, Mikroaggression. Frauen tauschen sich mehr aus als Männer über Familienthemen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Männer selbst denken irgendwie, ja, das kommt ihnen so zugeflogen, die ganzen Ideen, wie man Dinge machen kann. Aber Männer tauschen sich einfach weniger aus als Frauen. Sei das auf emotionaler Basis, so ist meine Erfahrung, ja. In meinem Kosmos, in dem ich bin, dass mögen andere anders sehen, auch ganz wichtig, aber so wie ich es erlebe und wie wir es damals erlebt haben. Man trifft vielleicht jemanden in einer Krabbelgruppe und mit dem geht man mal spazieren und tauscht sich aus. Ja, aber tatsächlich ist so dieser Bezug zu, wie machen wir das denn eigentlich bei der Arbeit? Mhm. Ich möchte gerne Elternzeit machen und wie sage ich das meinem Vorgesetzten?
Ja.
Dinge, die durch die Schwangerschaft der Frau, Mutter schon so vorgesetzt sind, weil da einfach der Pfad schon deutlich länger ist als bei Männern, da gibt es ganz häufig viele Fragen, Unsicherheiten, auch zum Thema Karriere oder insbesondere zum Thema Karriere, zum Thema Geld. Bin ich Versorger der Familie und kann ich mir das leisten, 2 Monate rauszugehen? Wie du arbeitest in Teilzeit? Ja, und das ist ein ganz großes Ziel von uns bei Dedicated, eben mit einem guten Beispiel oder mit einem Beispiel voranzugehen, wie man aktive Vaterschaft, wie wir aktive Vaterschaft verstehen. Ja, wir wollen niemandem oktroyieren, wie er es zu machen hat, sondern wir wollen anregen, dass es unterschiedliche Wege gibt. Wir haben 2, die arbeiten in Teilzeit in dieser Führungsriege von uns. Wir haben 2, die arbeiten in Vollzeit.
Ja.
Aber alle haben irgendwie schon mal Teilzeiterfahrung gemacht. Und aufzuzeigen, wie man es anders machen kann, dieses Gespräch zu führen und auch eben einen zu überzeugen oder einem die Möglichkeit zu geben, zu öffnen, dass er diese Option hat, in Teilzeit zu gehen, das ist doch wunderbar. Sagt einer zu mir, ja, meine Frau, die arbeitet im UKI, das ist unser Uniklinikum hier in Eppendorf, in Hamburg, sagt er, die operiert am offenen Herzen. Also wirklich, ja, als Chirurgin. Ja. Wenn da ein Notfall ist, dann muss sie gehen und ich muss zu Hause bleiben. Ich weiß gar nicht, wie ich das dann mit der Arbeit mache. Sonst sage ich, arbeite doch in Teilzeit. Sagt er, wie? Das geht? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Hatte er wahrscheinlich auch kein Vorbild, wo er sich das mal einfach hätte angucken können. Ja, weil dieses, man muss es mal gesehen haben, um sich vorstellen zu können, dass irgendwas möglich ist. Das ist wahrscheinlich ein Riesenfaktor. Es gibt ja kaum Vorbilder für Väter in Führung in Teilzeit oder überhaupt für Väter in Teilzeit. Mhm. Also die Quoten sind ja wirklich erschreckend niedrig.
Genau, und da wollen wir eben wirklich Leuchtturm sein, vorangehen, gutes Beispiel aufgeben und unter anderem, das sind eben so unterschiedliche Pfeiler, die wir haben bei Dedicated, ist es so, dass wir sagen, okay, wir sind diejenigen, die als aktive Väter dastehen und Leuchtturm sein möchten. Gleichzeitig gehen wir aber auch ins Gespräch mit unserer Führungsriege, haben auch gerade kürzlich eine Studie gemacht bei Beiersdorf, die wir extern gebenchmarkt haben, wo wir sehr starke Argumente gesammelt haben, haben uns eingeladen bei unserer Crow, also unserer CHRO, unsere Chefin für immerhin 22.000 Mitarbeiter, die uns zugehört hat. Und wir haben unterschiedliche Actions auch beschlossen, an denen wir dran sind. Ich habe heute Mittag, treffen wir uns dazu tatsächlich, geht um Thema Elternzeit und Rückkehr und Guidelines und so weiter. Und haben dort Unterstützung, starke Unterstützung. Ja. Und es ist toll zu sehen, wie wir Veränderungen schaffen, auch wenn sie nicht offensichtlich ist. Aber irgendwo ist sie da und man hört uns zu. Und die größten Fans, die wir so haben, also 9 von 10 Rückmeldungen, sind von Frauen.
Ja.
Die aber sagen, ich habe mal mit meinem Mann drüber gesprochen, was ihr so macht.
Ja.
Und das ist doch toll, dass wir sowas bewegen können und dass das auch von Beiersdorf, von unserem Arbeitgeber, wirklich unterstützt wird. Und deine Frage war ja, zu Anfang waren wir das erste Familiennetzwerk. Ja.
Genau.
Es gibt ein Netzwerk bei uns, das nennt sich Sisterhood is Power. Ganz tolles Frauennetzwerk. Ich bin Unterstützer dieses Netzwerks als Mentor. Aber da gab es eine Familiengruppe drin. Also habe ein Babybett zu verschenken. Kennt jemand einen guten Kinderzahnarzt? Oder mein Kind hat Fieber, was soll ich tun? Das ist super für den Austausch. Aber das hat eben die Väter nicht erreicht.
Nicht erreicht, ja.
Und das ist...
Ja, weil häufig dann... Genau wie du sagst, es fühlen sich nicht angesprochen, wollen sich vielleicht nicht austauschen, sehen den Bedarf nicht so und dann braucht es eben diese explizite Ansprache, da steht Vater drauf, okay, dann ist das wohl schon irgendwie für mich gedacht.
Ja, genau.
Ja. Und wenn du jetzt sagst, ihr könnt sogar Studien machen, ihr könnt Vorschläge machen, dann seid ihr jetzt eine etablierte Employee Resource Group, die vielleicht sogar ein Budget hat, höre ich da so ein bisschen raus, oder irgendwie so Zeit, ein Zeitbudget vielleicht auch. Wie genau ist das in der Organisation verankert und was macht ihr? Ich habe jetzt gehört, Studien, aber ihr macht bestimmt auch Treffen. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen mehr zu dem Formalen, wie das jetzt wirklich in der lauffähigen Dedicated-Variante ja, funktioniert, practice. Erzählen und was ihr macht.
Genau, also wir treffen uns monatlich zu einem Mittagessen. Durch das, also dann treffen wir eben unsere Leute, die wir bei Beiersdorf sind. Zusätzlich haben wir mindestens einmal im Monat durch unsere Zugehörigkeit zu dem deutschlandweiten Netzwerk Compadres haben wir Zugang zu unterschiedlichsten Vorträgen, Lunch and Learn Sessions, Breakfast Sessions, die gehen dann, also Lunch and Learn geht meistens eine Stunde. Die Frühstücksdinger gehen meistens eine halbe Stunde, sind so Impulsvorträge, bei denen ich auch schon zwei Impulsvorträge mitgehalten habe, wo man einfach andere Perspektiven nochmal sieht und kennenlernt. Und zu diesen Veranstaltungen sind auch immer alle eingeladen. Da kommen mal zwei, da kommen aber auch mal 15, immer in unterschiedlichen Konstellationen. Und das ist mittlerweile echt eine super tolle Gruppe geworden, weil man andere Menschen kennenlernt aus unterschiedlichsten Bereichen. Wir sind am Standort 3000 Leute. Und das ist einfach gut, sich auszutauschen. Insbesondere kommen neue Väter. Wir haben aber auch Väter, deren Kinder jetzt bereits schon 17, 18 Jahre alt sind und die dann mit ihrer, sage ich mal, mit ihrer Weisheit auch kommen oder sagen so, ey, da, was noch auf euch zukommt und so. Und so haben wir das gemacht. Und das ist einfach immer ein ganz, ganz toller Austausch, insbesondere mit den werdenden Vätern, die uns dann auch Termine einstellen. Wir haben unsere eigene E-Mail-Adresse und dadurch können wir die Einzelnen bedienen, wirklich konkrete Fragen beantworten. Wir sind aber kein Sozialteam. Ja, also wir sind Ideengeber. Wir sind für viele Gespräche, die erstmal immer darauf abzielen, zu sagen, okay, was ist denn dein Bedürfnis? Weil nicht jeder hat das Bedürfnis, lange Elternzeit zu machen. Das Wichtige ist aber, dass man sich als Paar erstmal zusammensetzt und darüber mal spricht. Weil man kann nicht davon ausgehen, dass das einzige Bedürfnis der werdenden Mutter oder der dann Mutter ist, 12 Monate zu Hause zu bleiben.
Ja, genau.
Ja, sondern da muss man mal drüber sprechen, dass man sich das vielleicht auch selber anders wünscht. Und dann ist oft die Frage so mit Finanzen, aber ja gut, da könnt ihr auch noch
genau, sagen. Aber das sind ja so die üblichen Fragen und ihr begleitet, ermuntert, unterstützt, gibt Impulse, habt monatliche Formate, lernt euch untereinander kennen, vernetzt euch deutschlandweit und habt eben einen Kanal, um auch innerhalb von Beiersdorf Sachen zu beeinflussen, Regelungen zu verändern, auf HR-Richtlinien einzuwirken.
Genau.
Klingt richtig gut, muss ich sagen. Also so diese Kombination aus persönlichem Netzwerk, Anregungen, die man dann wieder in die Organisation bringen kann, auch in eben Regelungen für alle Mitarbeiter dann, ja. Klingt sehr wirkungsvoll. Also vielleicht kannst du so als Abschluss nochmal was sagen. Hast du Beobachtungen, die du teilen kannst, was dieses Netzwerk bewirkt? Also was der Effekt eines Väternetzwerks ist?
Also der Effekt ist die Strahlkraft. Die Strahlkraft auf unsere Kollegen und auf die Kolleginnen. Wir sehen uns nicht als einzelnes Netzwerk, das auch nur für uns Beiersdorfer ist, sondern eben für die Partner, die auch nicht dabei sind. Die sind auch immer sehr gerne eingeladen. Und wir sehen die Strahlkraft über Beiersdorf hinaus, weil wir ein Unternehmen sind, das eine sehr starke Stimme hat. Ja. Und was wir machen, das kann Impuls sein für so viele andere Unternehmen. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich eingeladen werde zu Podcasts oder Podiumsdiskussionen. Das ist immer mit dem Rückenwind auch durch das Unternehmen natürlich, Beiersdorf. Mhm. Und wir sind so froh, dass uns Beiersdorf unterstützt dabei, uns dieses Budget zur Verfügung stellt, Dinge zu tun. Ich wollte noch sagen, kürzlich haben wir für Väter einen Haareflechtkurs angeboten für Töchter. Das ist natürlich auch gerade ein Trend, den man so sieht, aber wir wollten den nicht verpassen und das wurde super angenommen und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich glaube, ja, ich würde sagen, es ist die Strahlkraft, das ist der große Effekt. Und wenn wir dadurch eine Familie im Positiven beeinflussen ist doof, motivieren können, Dinge anders zu machen oder nach dem eigenen Bedürfnis zu gehen, im Rahmen aller Optionen, die es gibt, zum einen vom deutschen Staat, zum anderen aber auch von unserer Organisation, dann ist das doch toll.
Ja, Klingt hervorragend. Also die Strahlkraft ist auf jeden Fall da, gerade so auf LinkedIn. Der Begriff Dedicated ist auf jeden Fall sehr präsent. Gut, ich bin natürlich auch tief drin in der Vereinbarkeitsbubble, aber Dedicated ist, glaube ich, schon echt ein sehr, sehr gutes Argument auch eben für Beiersdorf als Arbeitgeber.
Ja.
Danke, dass du das so mit uns geteilt hast, Lukas. Ich glaube, da sind viele Impulse dabei, die hoffentlich den einen oder anderen auch mal überlegen lassen, ob ein Väternetzwerk im eigenen Unternehmen nicht eine Sache sein könnte, die zumindest mal einen weiteren Gedanken wert ist. Und vielleicht motiviert genau dieses Gespräch hier die nächste Grassroot-Väternetzwerk-Bewegung irgendwo anders. Das würde mich jedenfalls sehr, sehr, sehr freuen.
Mich auch. Und wenn ihr drüber nachdenkt, diejenigen, die hier zuhören, dann bitte meldet euch sehr, sehr gerne direkt bei mir. Wir werden auch nachher, glaube ich, nochmal mein LinkedIn-Profil wahrscheinlich irgendwie in den
Kommt in die Shownotes.
Genau. Und dann könnt ihr euch jederzeit melden. Dann finden wir mit Sicherheit einen Moment, wo wir uns unterhalten können.
Das ist ein tolles Angebot. Danke dafür, Lukas. Jetzt würde ich am liebsten zu meinem Lieblingsspiel kommen im Podcast. Ich habe nämlich so eine Kategorie, die heißt Phrasenverdrescher, wo ich gerne mal so die ein oder andere Triggerphrase, die die Gäste mal gehört haben, auseinandernehmen möchte. Einmal eben, um zu zeigen, was steckt dahinter, warum sagen Leute, was sie sagen und was könnte aber auch eine gute Antwort sein, um Veränderungen zu erreichen. Deswegen, Lukas, was ist denn so eine Triggerphrase, die du vielleicht schon öfter gehört hast, wo du sagst, boah, echt, das nervt doch.
Also, was ich am meisten gehört habe, war, ich bleibe heute zu Hause, meine Tochter ist krank, sagte ich. Und dann kam nicht nur einmal entgegen, ja, wieso, was macht denn deine Frau? Tatsächlich kam das von mehr von weiblichen Führungskräften als von männlichen. Das finde ich schon triggermäßig, aber meine Antwort war darauf, die präsentiert heute beim CEO, weil sie hat selbst einen Job, ne? Also, ja. Klar Prioritäten setzen, also in dem Fall war es auch tatsächlich so, ja, oder jedenfalls stand eine wichtige Präsentation an. Am Ende ist es ja wurscht, ja, was sie macht.
Ja.
Ich rufe an und sage, ich bleibe zu Hause, ich mache Kindkranktag.
Ja.
Und dann ist es absolut irrelevant, was der Partner, die Partnerin tut. Ich glaube, dass da drüber zu stehen, man kann auch sagen, ja, ist irrelevant, mein Kind ist ja krank und deswegen bleibe ich zu Hause. Das ist so die Absprache heute. Ja, das war für mich schon so ein Trigger, weil das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es dann ist, gerade bei uns im Unternehmen, auch dedicated zu haben, ja, Einfluss zu nehmen auf Führungskräfte, das ist egal, wer sich meldet. Bitte, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte gerne 2 Monate Elternzeit nehmen, dann sagt man nicht, oh, jetzt machen wir auch noch alle, sondern dann sagt man als Führungskraft, herzlichen Glückwunsch, warum nimmst du nicht 6?
Genau, ja.
Warum
nimmst und erzählt vielleicht auch noch, was das für eine persönliche Reife ist und dass das möglich ist und so weiter.
Auf jeden Fall unterstützend sein dafür, das ist das Wichtigste. Wenn ich als Arbeitgeber meinem Arbeitnehmer einen Stein in den Weg lege, wenn er versucht, Bindung mit seinem Kind aufzunehmen und in den Anfang von Vereinbarkeit und dann im Ende eigentlich Gender Equality geht, können wir doch als Unternehmen keinen Stein da reinlegen, sondern müssen das voll unterstützen. Ansonsten gehört mein Unternehmen dazu, so wie im Jahr, ich glaube letztes Jahr, vor 2 Jahren, haben 430.000 Männer ihren Job verlassen, weil der nicht mehr vereinbar war mit ihrem Leben. So, wenn ich einen Mitarbeiter verliere, in den ich so viel Geld investiert habe, insbesondere in Führungskräften, und ich verliere ihn, weil ich ihm es nicht ermögliche, seinen Tag zu vereinbaren, weil ich darauf bestehe, er muss 5 Tage im Unternehmen sein, er muss mindestens 50 Stunden arbeiten, er muss Führungskraft sein, etc., ja, dann habe ich im Prinzip höhere Kosten, die liegen zwischen 30% und 200% des Nettoeinkommens meines Mitarbeiters. Um einen Rehire zu machen. Ja, also überlegt euch das gut als Führungskräfte, was ihr damit bewirkt, weil ein Monat, 2, meistens kommen Leute aus der Elternzeit zurück und sagen, Mensch, hier hat sich ja gar nichts verändert.
Das stimmt. Und das teilweise ja noch nach einem Jahr, ne? Also zumindest bei so größeren Projekten.
Ja, absolut.
2 Gespräche und die Kollegen sind wieder drin, ne? Weil gerade wenn man so einen Prozess lange mitbegleitet hat, denkt man ja voraus, Na, und dann kommen die 1, 2, 3, 4, 5 unvorhergesehenbaren Zwischenfälle dazu. Aber dass da was passiert, ist ja auch irgendwie erwartbar. Und dann kommen da alle erfahrungsgemäß sehr schnell wieder rein.
Ja,
Ja,
genau.
bei deiner Phrase rund um die Krankheit, also warum du nicht da bist, frage ich mich manchmal, ob die Begründung überhaupt nötig ist. Also ja, ich verstehe das total zu sagen, ne, also ich und meinem direkten Vorgesetzten würde ich es auch einfach immer aufgrund des Vertrauensverhältnisses immer erzählen, so nach dem Motto, ne, ich bin nicht da, mein Kind ist krank. Ich frage mich manchmal, ob die Begründung vielleicht auch einfach gar nicht mehr genannt werden sollte, so nach dem Motto, ich kann jetzt nicht, müsst ihr so und so machen, damit es nicht diesen entschuldigenden Charakter bekommt. Oder siehst du das gar nicht so?
Doch, sehe ich genauso wie du. Wie viel erklären müssen wir so Justification, ja? Also müssen wir doch gar nicht. Wir müssen, also ich bin total bei dir. Ich hege einen sehr transparenten, offenen Umgang mit meiner Führungskraft. Das ist mir unglaublich wichtig. Ich selbst als Führungskraft, dass ich authentisch bin, dass ich transparent bin, dass meine Mitarbeitenden immer das Gefühl haben, sie können mir das alles mitteilen, was sie sagen möchten. Und dazu gehört einfach auch, du, mein Kind hat Fieber oder hat mir heute Morgen über die Hose gespuckt. Wir müssen zu Hause bleiben. Ich habe sonst keine andere Betreuung. Ich finde, es ist immer so eine, man muss nicht begründen. Ja.
Ja.
Was ich aber schon finde, aber da bin ich jetzt, na, weiß nicht, ob ich da alleine dastehe. Also grundsätzlich ist Betreuung von Kindern und Arbeiten das Anstrengendste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Ja, das habe ich immer noch. Da gibt es Überschneidungen, in denen das nicht funktioniert, wenn die Kinder bei mir sind, dass ich sage, ich muss jetzt eine Stunde arbeiten. Mhm. Und dann verstehen die das mittlerweile, sind alt genug. Als sie kleiner waren, saß ich einmal mit zwei weinenden Zwillingen auf dem Schoß. Und meine Chefin hat so ein Krokodil mit ihrer Hand gemacht, um die zu beruhigen. Und dann sagte ich zu ihr, was machst du denn da? Dann sagt sie, naja, ein bisschen Spaß, damit die Kinder abgelenkt sind. Dann sage ich, weißt du, was mir am meisten helfen würde? Dass wir dieses Gespräch wann anders fortführen. Dann sagt sie, nein. Dann sage ich, gut, aber dann brauchst du hier auch nicht ein Krokodil machen. Dann sagt sie, Lukas, ich verstehe ja, wo du bist. Und wie es dir gerade geht. Wenn meine Katze krank ist, dann ist das
die,
ja
die
auch
Haustiervergleiche.
Der Haustiervergleich, ja, so Phrasenverdrescher.
Ja.
Genau. Wie viel muss man sich erklären und wo setzen wir einfach auch unsere Grenze? Ja, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich machen wollte, ist, wir fordern Flexibilität von unserem Arbeitgeber. Ja, aber dann bitte kann der Arbeitgeber auch an mancher Stelle Flexibilität von dem Arbeitnehmer fordern. Ja, es ist Lohn gegen Arbeit, ist das Prinzip in unserer Wirtschaft. So funktioniert das. Und dann muss man sich überlegen, kann ich das dann nicht doch noch machen? Auch wenn es außerhalb meiner Arbeitszeit liegt. Oder ich schaufle mir dann vielleicht die Stunde frei, weil ich sehe, dass das ein wichtiges Thema ist, das jetzt beendet werden muss. Und ich finde, man kann nicht nur nehmen, sondern man muss auch geben. Und der Arbeitgeber ist nicht allein dafür verantwortlich, den Arbeitsplatz gut zu gestalten, sondern wir als Arbeitnehmer sind der integere Teil davon, das eben so zu machen. Ja, und alles auf New Work zu schieben, das funktioniert nicht.
Nee, das stimmt. Und das, finde ich, sieht man gerade an diesem Kindkrankbeispiel ja total. Jetzt entfernen wir uns so ein kleines bisschen von der Argumentation. Ich finde deine Antwort, ne, was macht deine Frau, die ist gerade beim CEO total gut. Aber genau diese Situation, wenn jemand spontan weg ist, sorgen ja dafür, dass, wenn das Klima gut ist, die Arbeit meistens trotzdem gemacht wird. Dann rufen die Kollegen, die zu Hause sind, noch mit dem Kind auf dem Arm oder im ersten möglichen Mittagsschlaf an, um rauszufinden, wie sie noch helfen können, arbeiten abends nach und so weiter. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass, wenn es total selbstverständlich ist, dass es möglich ist, mit einem kranken Kind zu Hause zu bleiben oder eben 2 Stunden im Wartezimmer zu sitzen oder was auch immer gerade dieses Kind braucht, dass man dann als Führungskraft und als Team die Motivation und meistens sogar die Arbeit wieder zurückbekommt. Also, ne, dass dieses abends noch was machen, auch wenn das dann keine Kernarbeitszeiten sind und auch wenn das dann mit allen Arbeitszeiterfassungen und so immer problematisch ist, aber das machen die meisten Eltern dann einfach, weil sie eben vorher diesen Vertrauensvorschuss bekommen haben, dass sie halt dann jetzt mal bei ihrem Kind sein können.
Ich finde das total spannend, weil das eine ist das, was man selbst erlebt hat. Ja, das gibt man auch gerne zurück. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Unternehmen so sind. Ja, wir erleben andere Unternehmen, insbesondere kleine mittelständische Unternehmen, in denen das Wertesystem zwar so ist, aber dass man das Verständnis hat, dass man das übernimmt, aber die sind alle auch top-notch ausgelastet, ja. Und da muss man sich gut überlegen als Arbeitgeber, welche Wertesysteme vertritt man denn in Unternehmen? Und ich glaube, wenn wir jetzt hier 21. Jahrhundert, was sehr, sehr, deswegen gibt es uns, ja, die wir hier über Vereinbarkeit sprechen und über Care-Arbeit, das ist ein Thema, wo man mal dachte vor 2, 3 Jahren, oh, wir sind auf einem guten Weg. Mhm. Und da kam dann das letzte Jahr und man stellt fest, wow, da wird so vieles zurückgenommen, zurückgefahren. Unternehmen sind nicht bereit zu investieren mehr. Arbeitsstellen werden abgebaut. Das ist ein Thema von Wert in Wertesystemen in einer Firma. Und wenn alle auf dem gleichen Wertesystem sind, super, wird es übernommen. Wenn nicht, dann heißt es, die ist schon wieder krank. Der ist schon wieder nicht da. Immer dieses Kind. Und dann kommen gute Ratschläge. Dem mal mehr Vitamine geben.
Oder, genau, oder mal bei der Oma lassen und all diese Dinge. Ja.
Genau, lasst mal bei der Oma. Oder haben die nicht die Jacke zu, wenn die draußen spielen, dass der schon wieder Schnupfen hat im Sommer? Also, ich weiß nicht, geht dich nichts an, ja? Kind ist krank.
Und Kinder sind einfach unterschiedlich. Ja.
Ganz genau. Und bloß weil das dein Rezept ist, bedeutet es nicht, dass es unser Rezept sein muss. Aber ja, das ist so dieses Vereinbarkeitsthema bei uns natürlich sehr viel mit Familie, aber ich bin auch ganz klar bewusst, dass es ganz viele andere Themen gibt, die du eingangs auch schon erwähnt hast, ja, über Vereinbarkeit. Und dass wir, und dann möchte ich ganz wichtig sagen, bin natürlich privilegiert, dass ich in Teilzeit arbeiten kann, ja, und mir das leisten kann, diese Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Weil es gibt auch viele, die es sich wünschen würden, aber eben 2, 3 Jobs machen müssen.
Das stimmt.
Auch in Deutschland, ja. Und deswegen bin ich ganz, ganz happy, dass ich die Möglichkeit habe, das so zu machen, wie ich es ausführe.
Ja, kann ich absolut unterstreichen. Ist auch ein wichtiger Appell am Schluss nochmal, ein Thema, das sich durch viele Podcasts hier auch durchzieht, das Thema die eigenen Privilegien kennen, wahrnehmen. Eine Anmerkung trotzdem noch, weil ja viele irgendwie, wenn sie die Elternzeiten ausrechnen und die Gehälter ausrechnen, in dieses Versorgermodell reinrutschen, weil sie glauben, es würde sich mehr lohnen. Die Studienlage sagt, 2 Eltern, die jeweils zu 80% arbeiten, sorgt dafür, dass das Gesamtlebenseinkommen dieser Familie größer ist, als wenn einer zu 100% arbeitet und einer dann zu 50. Also logisch, ne, sind auch insgesamt mehr. Aber weil eben die Karrieren beider Eltern in Anführungszeichen aktiv bleiben, sich weiter Entwicklungspotenziale ergeben, steigt das Gesamteinkommen in der Familie, wo beide die Arbeitszeit ein bisschen reduzieren und nicht einer voll und einer komplett. Das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, den irgendwie ganz viele vergessen in diesem Ausrechnen des ersten Jahres. Und dann guckt man nur auf ein Jahr, aber das Leben ist doch so ein bisschen länger noch. Und da so ganz niedrige Teilzeit, irgendwie so 15 Stunden, das zieht halt auch noch so einen Rattenschwanz an weiteren Konsequenzen nach sich.
Absolut. Und da an die Hörerinnen von dir, die möglicherweise dieses Argument genau gehört haben, es braucht keinen sehr spitzen Bleistift, um zu sagen, wenn ich 50% arbeite und du 80, verdienen wir wahrscheinlich mehr, als wenn du 100 und ich nicht.
Ja.
Ich möchte eine ganz kurz, halt mich auch kurz, Geschichte erzählen von einem Mitarbeiter von uns, der sagt, oh ja, meine Freundin ist schwanger, wir bekommen Zwillinge, sie studiert jetzt aber und ist ja klar, ich arbeite jetzt weiter und sie macht jetzt erstmal Pause vom Studium. Oh. Habe ich gesagt, geschickter wäre gewesen, du nimmst dir frei und ihr nehmt euch einen Kredit auf, weil das Jahr, das sie dann am Ende, wenn das eure Rechnung sein muss, früher im Job startet, wird euch so viel mehr Geld einbringen, als dass du jetzt ein Jahr arbeitest. Und dann hat er das auch tatsächlich ausgerechnet, es war dann zu spät. Und dann sagt er, ja, Lukas, du hast absolut recht. Das hätten wir mal so machen sollen. Mhm. Ja. Weil das wäre für sie deutlich entspannter gewesen. Sie hätte ihren Abschluss früher gehabt, hätte da irgendwie Ruhe, hätte sich dann fokussieren können auf eine Sache. Ja, und deswegen, es gibt immer viel mehr Optionen, als man so denkt.
Ja, genau. Und dann ist es ja toll, wenn man ein Väternetzwerk hat im Unternehmen oder einfach nur jemanden auf LinkedIn anfragen kann, wie zum Beispiel dich, Lukas, wenn man sich mit solchen Themen trägt. Ja. Am Schluss, Lukas, kommt eine Frage, die ich nie loslassen kann, weil ich selbst immer wieder auf der Suche bin nach neuen Inspirationen und nach neuen Gedanken und nach neuen Impulsen, Dinge anders zu machen. Deswegen, was kannst du denn unseren Hörern empfehlen, wenn sie nach Inspiration suchen? Welche Bücher, Podcasts, Filme, was auch immer, sind denn die Dinge, wo du dir neue Impulse holst?
Also die erste Empfehlung an die Hörer sollte sein, unterhaltet euch mit eurem Partner und wisset, was der denn unter Vereinbarkeit versteht und was der Wunsch ist. Vereinbarkeit ist eine Lebensphase, das kann sich immer ändern. Und guckt, wo ihr da steht gemeinsam. Ne? Das ist für das Paarleben, glaube ich, super. Für die Familie ist es wahnsinnig gut und für die Kinder erst recht. Das Zweite ist, ich habe zwei Bücher mitgebracht, die ich persönlich sehr, sehr gut finde und die eine absolute Aktualität haben. Beide Autoren kenne ich, habe ich kennengelernt. Roman Gaida, Working Dad. Super cooler Start. Ich glaube, er als Vorreiter wirklich auch für Vereinbarkeit von Vätern und wie er es lebt als Führungskraft. Ganz, ganz spannendes Buch, jetzt auch in Englisch erhältlich, so wie ich von ihm weiß. Und das zweite ist eine Studie, eine ganz tolle von Giacomo Fritsche und Daniel Pau. New Work Man heißt das, wie Männer glücklicher werden und dabei die Evolution der Arbeitswelt mitgestalten. Auch sehr, ich möchte mal sagen, ein bisschen technischer, aber ganz, ganz tolle Gedankenanstöße über die Art und Weise, wie wir uns als Männer, als Väter in der New Work zurechtfinden und das auch tatsächlich mitgestalten können, damit wir einen Wandel in der Gesellschaft sehen. Denn der Gedanke ist immer größer, zumindest bei mir, gesamtgesellschaftliche Wandel voranbringen durch die Aktionen, die wir erstmal in unserem kleinen Mikrokosmos tätigen. Weil das hat wiederum, und ich sagte das vorhin, genau die Strahlkraft, die es braucht, um dann das 21. Jahrhundert auch so zu gestalten, wie wir uns das für unsere Kinder, für unsere Töchter, unsere Jungs vorstellen.
Ja, toll. Am Schluss nochmal der Appell, warum wir das eigentlich machen, warum wir uns mit den Themen auseinandersetzen. Und die beiden Bücher kenne ich tatsächlich noch nicht, also die Autoren schon. Roman Gaida folge ich auch auf LinkedIn, aber insbesondere für so die Väter, die da mit einem technischen Blick drauf gucken, werde ich also auf jeden Fall das New Work Buch noch empfehlen. Das klingt sehr, sehr, sehr gut. Danke, Lukas. Danke für deine Empfehlungen. Danke für deine Offenheit dazu, auch dein Modell zu teilen. Du bist damit etwas sehr Wichtiges, nämlich ein Vorbild dafür, wie Vaterschaft, moderne Vaterschaft, Vereinbarkeit in Vaterrollen, in Teilzeit, in Jobsharing und so weiter sein kann. Also da haben wir drüber gesprochen. Deswegen, ich finde es großartig, dass du dich mit dem Thema sichtbar machst, dass du auch da so detailliert geworden bist, dass man wirklich verstehen kann, wie kann es konkret funktionieren? Denn nur dann wird es ja irgendwie nahbar. Ne? Wer will denn schon das Vorbild, das irgendwie so auf dem Podest steht, wo man keine Ahnung hat, wie man das wirklich realisieren soll. Danke für diese Nähe, danke für die Offenheit. Ich finde es klasse, was ihr mit Dedicated auf die Beine gesetzt habt. Also viel Erfolg weiterhin für das Netzwerk und hoffentlich sind da ein paar Hörer dabei, die sich da eine Scheibe abschneiden und denken, vier Väter? Die kriege ich doch auch zusammen. Lass uns mal essen gehen nächste Woche und dann erzähle ich von diesem Podcast. Das wäre mein Wunsch.
Super, das stimme ich mit ein. Ich komme gerne mit dazu, wenn ihr in Hamburg euch trefft.
Oh, toll. Ja, genau. Das ist eine richtig gute Idee. Ja. Dann an die Hörer. Ich wünsche euch ganz viele Inspirationen aus dieser Folge. Freue mich, wenn ihr den Podcast zwei Freunden empfehlt, die vielleicht gerade von diesen Themen heute profitieren können. Das hilft dem Podcast, das hilft dem Thema. Und wenn ihr die Bücher bestellt, dann gerne die Affiliate-Links nutzen. Das finanziert den Podcast ein bisschen mit. Dann euch alles Gute und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.